herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GFD Finanzkommunikation.
Liebe Hedgeworkerinnen, liebe Hedgeworker, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie sehr herzlich zum 70. Hedgework Talk. Mein Name ist Joachim Althof und wir sprechen heute über Private Equity, also über Anlagen an privaten, nicht börsennotierten Unternehmen. Früher wurde dieses Segment ja mitunter kritisch beäugt, Stichwort Heuschrecken, aber heute gilt es als die geradezu ideale Lösung vieler Finanzierungsprobleme, wenn man private Geldgeber und zahlreiche Wachstumsunternehmen zusammenbringen kann. In den USA ist ja bekanntlich das Volumen an Private Equity um ein Vielfaches höher als in Europa. Und es gibt Stimmen, durchaus sagen, dass es mit ein wichtiger Grund, dass das Wirtschaftswachstum in den USA deutlich höher ist als in Europa in der langen Frist. Und um das zu diskutieren, habe ich eine Expertin eingeladen, die sich schon seit sehr vielen Jahren mit Private Equity beschäftigt, Molly McConnell von Moonfare. Hallo, Molly.
Hi, hallo, guten Tag.
Dann lass mich vorher noch ein paar Worte zu Moonfare sagen. Vielleicht ist das Unternehmen noch nicht allen ein Begriff, ist ja auch noch nicht so alt, ist immer noch ein Start-up sozusagen. Moonfare bietet qualifizierten Einzelanlegern, Family Offices, Beratern Zugang zu Private Equity über einen digitalen Onboarding-Prozess. Moonfare ist ganz wichtig, hat auch eine Vermögensverwaltungsplattform und bietet damit eine effiziente Plattform, im Private Equity zu investieren. Bis heute hat Moonfare, darüber können wir nachher noch ein bisschen genauer sprechen, schon 110 Privatmarktfonds über führende General Partners, alles bekannte Namen, KKR, Carlyle, EQT angeboten. 4.000 Kunden, habe ich gelesen, in eurer Selbstbeschreibung, mehr als 2,7 Milliarden Euro auf der Plattform sind investiert worden, also doch auch schon eine gewaltige Summe. Moonfare hat seinen Hauptsitz in Berlin, ist aber sehr international, in 22 Ländern vertreten, über Europa, Asien, Amerika. So, das nur kurz zur Einführung. Molly, du beschäftigst dich dein ganzes berufliches Leben mit Private Equity. Kannst du vielleicht auch ein, zwei Worte noch verlieren, was du alle, welche Stationen du schon hinter dir hattest? Was reizt dich an diesem Segment, was ja nicht ganz einfach zu verstehen ist?
Ja, gerne. Und vielen Dank nochmal, Joachim, dass ich da sein darf. Ja, genau. Also ich bin jetzt seit 3 Jahren bei Moonfare und bin zu Moonfare gekommen, um unseren institutionellen Geschäft aufzubauen. War davor auch bei der Credit Suisse. Bei der Credit Suisse habe ich als Senior Private Equity Product Specialist gearbeitet, sprich mit unseren Investoren Portfolios in der Anlageklasse aufzubauen. Was interessiert mich am Private Equity? Ja, ich meine, das ist eine opaque, also intransparente Industrie, wo man in ganz spannende Endportfolio-Unternehmen investiert. Also ich sprich später ein bisschen zu OpenAI zum Beispiel, wo man einfach die Technologie und Innovation sehr schön ändern kann in diesem Markt. Mhm.
Du sagst eine intransparente Asset-Klasse, dann verwundert es fast ein bisschen, wenn euer Unternehmen sagt, Private Equity sollte in jedes größere gestreute Portfolio gehören als Asset-Klasse. Ist das, widerspricht es nicht ein bisschen, intransparent und schwer einzuschätzen und sollte jeder investiert haben?
Genau, gute Frage. Also ich denke, im Private Equity arbeitet man mit Experten. Also zum Beispiel jeder Private Equity Manager, wenn wir über KKR, EQT, Carlyle sprechen, die sind Experten in einem Thema, die Zugang zu unterliegenden Unternehmen haben und das Data, um diesen Informationen zu analysieren. Das heißt, man hat nicht wie in den öffentlichen Markt Zugang zu einem Annual Report, die man auch in den öffentlichen Markt hat. Wenn man investiert hat, hat man Zugang zu diesen unterliegenden Unterlagen, aber man braucht halt die Managers oder die Experten, mit denen man arbeitet. Wenn ich dann weiter spreche, soll jedermann in Private Equity investiert sein? Ich denke, es gibt starke Vorteile zu Private Equity, zum Beispiel die überdurchschnittliche Rendite. Wir haben die letzten 10, 15, 20 Jahre analysiert, Studien bewiesen, dass man hier eine Überrendite hat über den öffentlichen Märkte, 10 bis 20%. Also hat man eine sehr starke Chance, da in guten Unternehmen zu investieren und einen guten Rendite zu erzeugen.
Genau, diese Renditeaussichten 10 bis 15, vielleicht sogar 20%, das gilt für lange Zyklen, aber im Moment ist ja die Situation durchaus schwierig. Die Zinsen sind sehr stark gestiegen, das heißt, die Unternehmen, auch die Portfoliounternehmen müssen vielleicht höhere Schuldenzinsen bezahlen oder schwieriger Kredite aufzunehmen, Wirtschaft, ihre Geschäfte voranzutreiben. Inflation ist gestiegen. Drückt das nicht auch auf die oder könnte das auf die Renditeaussichten Private Equity auch drücken?
Also es ist bewiesen, dass man in diesen Jahren von volatilen Märkten eigentlich die größte Überrendite hat. Also wenn man zurückschaut auf die Dotcom-Crash oder auf die globale Finanzkrise von 2008, 2009, die Private Equity Managers, die damals angefangen haben, haben viel bessere Renditen erzeugen als die anderen Vintages. Und Vintages in Private Equity heißt, in welchem Jahr der Fonds aufgelegt würde. Und das zeigt sich daraus, dass Private Equity Dry Powder hat. Dry Powder heißt, man macht eine Commitment zu einem Private Equity Fund, man hat diesen Commitment, die man dann ruhig investieren kann über die Jahre. Man kann das nicht ausziehen wie in den öffentlichen Markt, wenn irgendwas ein bisschen wackelig wird. Also man kann in diesen Märkten investieren zu bessere Bewertungen, weil die Firmen nämlich in diesem Moment vielleicht Schwierigkeiten haben mit Interest Rates oder mit Inflation. Man hat beim Private Equity Fund die Kapital, denen zu unterstützen. Und wichtig ist auch, dass ein Private Equity Manager, also ich habe ein bisschen über die Expertentätigkeit von einem Private Equity Manager gesprochen. Das heißt, ihr Expertise liegt in, wir sagen auf Englisch, Operational Value Add. Also sie haben 5 Jahre in der Regel Zeit, Hand in Hand mit diesen Firmen zusammenzuarbeiten, mit riesen Teams von Leuten, die zum Beispiel von McKinsey kommen oder selber von den Umfeld, also sind Expertise in Health Tech und können dann mit diesen unterliegenden Firmen über die Jahre zusammenarbeiten, um ein wertvolles Unternehmen zu steigen zu können, was man natürlich nicht auf den öffentlichen Markt als Investor macht.
Okay, also du sagst gerade in schwierigen Phasen, da zeigt sich der Vorteil vom Private Equity, eben die Expertise und dass sie auch Kapital trocken zurückhalten können, investieren können, wenn eben gerade die Bewertungen vielleicht zurückgekommen sind. Vielleicht ganz konkret, ihr macht ja auch Umfragen, Surveys, ihr fragt eure Investoren, sehen jetzt auch so, dass sie weiter optimistisch sind oder sind die vielleicht etwas zurückhaltender geworden, dass sie ihre Strategien etwas defensiver ausrichten?
Genau, also wir haben gesehen zum Beispiel, dass unsere Investoren in eher konservativen oder defensiven Strategien hineingehen. Das heißt zum Beispiel, innerhalb von Private Markets als Anlageklasse kann man sehr gut diversifizieren, was man natürlich auch über den ganzen Portfolio machen würde. Das heißt, in diesen Momenten sehen wir mehr Interesse in Private Credit, Infrastruktur und Secondaries. Das sind innerhalb von Private Market Strategien, die defensiver sind und vielleicht besser performen als andere Strategien innerhalb von Private Equity. Was wir auch gesehen haben, es gibt gewisse Secular Trends innerhalb von Private Markets, die weiterhin eine große Optimismus austreiben bei unseren Investoren, zum Beispiel Technologie im Gesundheitswesen. Technology is secular. Wir wissen alle, dass Technologie weiterhin in jeder Firma wichtig sein wird. Es gibt eine Unterrepräsentation von Technologie weiterhin in vielen großen Corporates, in Healthcare. Also it's a secular trend, wir folgen das weiterhin. Unsere Investoren sind zum Beispiel da auch weiterhin interessiert. Aber wir haben aber auch gesehen, dass es natürlich eine gewisse pessimistische Stimmung gibt und dass unsere Investoren auch glauben, dass in den nächsten paar Jahren, dass es weiterhin nicht so euphorisch sein wird wie vor, sagen wir mal, 4 bis 5 Jahren. Letzter Punkt vielleicht, wir sehen auch eine weitere Richtung in der Portfolio-Diversifikation. Das heißt, wir sehen, dass die Leute wissen, dass sie nicht mehr nur Equity und Fixed Income in deren Portfolio haben. Also die Interesse steigt, weiterhin zu diversifizieren mit Private Markets.
Okay. Sprechen wir vielleicht mal im Moonfan etwas genauer. Digitale Plattformen könnte man denken, dass irgendwie so Trade Republic oder Scalable für Private Equity Fonds, aber ihr macht ja sehr viel mehr. Ihr seid ja eine Vermögensverwaltungsplattform, ihr macht sehr viel Research. Wie hat das begonnen? Vielleicht ein paar Worte dazu und wie ist euer aktueller Stand?
Ja, also wir sind eine Firma von Private Equity Insiders. Also wir sind von der Steffen Paus gegründet worden und der war langjährigen Managing Director bei der KKR und der wollte eigentlich Zugang zu Top Quartile Private Equity Managers anbieten, also demokratisieren von Private Markets. Und daraus sind wir gewachsen, dass wir wirklich einen starken Investment-Team haben, die aus der Industrie kommt, aus der Private-Markets-Industrie, und die wählen sorgfältig wirklich diesen Top-Quartal-Fund-Managers aus. Also wir sind kein Marketplace, wir sind wirklich a curated Plattform, oder? Und man sieht, also die Daten habe ich nicht vor mir, aber die Renditenstreuung in Private Markets zwischen den besten Fonds und den schlechtesten Fonds ist riesig. Also das ist um die 20% im Gegensatz zu die öffentlichen Märkte. Wenn man die Top Quartile von einem öffentlichen Stock versus the Bottom Quartile, ist es so 4-5%. Also man muss wirklich die besten Fonds auswählen können. Und nicht nur auswählen, aber man muss einen Partner haben, der auch Zugang bekommt, weil Private Equity Fonds sind geschlossen. Das heißt, man kann nicht für immer investieren, man hat einen Subscription Period und die besten Fonds sind natürlich auch öfters oversubscribed. Das heißt, jeder will den besten Fonds und man muss diesen Zugang auch bekommen und das bieten wir natürlich an.
Und wie kommt ihr an diesen Zugang? Stell mir schwierig vor. Ich meine, ihr, gut, 2,7 Milliarden ist jetzt schon einiges, aber seid ihr es nicht sozusagen die Marktmacht zu sagen, könnt, hey, KKR, ihr müsst mich reinlassen, weil ich habe die größten Töpfe hier.
Ja, ich würde sagen, einerseits ist es unser Netzwerk, also unser Investment-Team kommt aus der Industrie. Die Leute kennen unser Team. Wir haben auch eine Investment-Committee, die sehr Senior ist, also das sind Leute, die seit dem Anfang von der Industrie dabei sein und das war damals ein kleiner Kreis, das hat sich natürlich gewachsen, aber die Leute kennen sich und andererseits bieten wir Zugang zu einem neuen Kundensegment an, weil die Private Equity Managers selber gehen in der Regel nur raus an institutionellen Investoren, die ein Einzelticket von 20, 30 Millionen schreiben können. Und wir bieten dann einen neuen Kundensegment denen an, aber wir nehmen die ganze Komplikation von Onboarding, KYC, Subscription Documents, okay. Wir nehmen das von den Fund Manager weg und machen das selber bei uns.
Okay, ich verstehe, soll das ja noch einen Schritt weiter gehen Richtung Erweiterung des Anlegerspektrums mit Thema LTIF 2.0, der Neufassung der LTIF-Verordnung, das jetzt mehr Anleger darauf zugreifen können. Vielleicht kannst du da noch ein paar Worte erst sagen. Was heißt LTIF 2.0? Ab wann kann man in der Regel jetzt schon in Private Equity über ein LTIF dann investieren?
Genau, also wir haben vor einigen Wochen unsere neuen LTIF 2.0-Strategie lanciert. Die neue Verordnung hat einige Sachen geändert, damit wir diese Struktur weiter öffnen können an Individual Investors, an Retail Investors. Also das ist ein Weg, als Non-Semi-Professional oder Non-Professional in Deutschland zum Beispiel in Private Markets zu investieren. Und die Regulierung hat das einfacher gemacht durch zum Beispiel eine Liquiditätspotenzial, die bei den LTIF 1.0 nicht da war, oder auch die Ermöglichung von Dachfondsstrukturen. Das heißt, vorher konnte man nur in Co-Investment-Strukturen investieren. Das heißt, man hat einen Fonds, die investiert direkt in 7 bis 10 unterliegenden Investitionen. Aber durch diesen Dachfondsstruktur darf man in anderen Alternative-Fonds investieren. Und da kommt dann natürlich unsere Strategie rein, weil das unser Fokus ist, diesen Zugang zu Top-Fonds zu ermöglichen. Mhm.
Ja, sprechen vielleicht noch mal ein bisschen über die verschiedenen sagen wir, Anlagestrategie innerhalb von Private Equity, verschiedenen Fondsstrategien, Venture, Buyout, Arbitrage, gibt es da ganz verschiedene. Was würdest du sagen, was sind die um mal für die Hörer ein bisschen für fassbarer zu machen, über was für Anlagestrategien wir hier sprechen hier? Was würdest du sagen, sind die wichtigsten Strategien und vielleicht auch dann jetzt in den nächsten Jahren die interessanten Strategien von Anlage, von der Renditeseite her?
Ja, also ich denke, das Bekannteste, wenn man unter Private Equity spricht, ist das Buyout. Das kennt man von KKR, von Carla. Man kauft eine Firma ab und man macht es besser und man verkauft dann die Firma. Das ist so die traditionellen Weg. Das sind auch leicht reifere Firmen. Also wenn man an den Mittelstand zum Beispiel denkt, also das sind Firmen, die schon ein bisschen gewachsener sind. Dann hat man auch Venture Capital. Das ist natürlich auch ein Buzzword, also wenn man über OpenAI spricht, das sind öfters Venture Capital, da investiert man ganz früh in eine Firma. Das ist ein bisschen risikoreicher, aber da hat man natürlich am Ende auch die potenziell eine höhere Rendite zu erzeugen als eine traditionelle Buyout Private Equity Fonds. Es gibt Infrastruktur, das kennt man natürlich. Das ist ein Real Asset, das kann man auch private machen. Es gibt auch Private Credit, das ist auch in den letzten 1-2 Jahren extrem gewachsen, als die Umfeld in den Banken ein bisschen schwieriger geworden ist. Kredite auszugeben, ist sehr viel in den Privathänden gegangen und deswegen ist diese Strategie auch in den letzten Jahren extrem interessant geworden für vielen. Da auch interessant, man hat natürlich ein Yield Component, das heißt, man zieht jedes Jahr auch ein bisschen eine Distribution, was für Investoren, die das im Portfolio haben wollen, auch natürlich als Beimischung sehr spannend ist. Und dann hat man auch Secondaries. Secondaries ist auch in den jetzigen Moment sehr spannend. Secondaries heißt, es ist ein Fondsmanager und die kaufen von anderen Private Equity Managers deren Portfolios ab. Oder die kaufen von institutionellen Investoren wie eine Pensionskasse die Private Markets Portfolios. Und warum ist es spannend geworden? Weil die IPO-Market zum Beispiel ausgetrocknet ist und der IPO-Market ist öfters den Weg zur Exit für einen Private Equity Manager. Sie können jetzt an andere Exit-Strategien schauen wie den Secondary-Markt.
Okay. Und in einer Moonfair-LTIF-Strategie würde ein gestreutes Portfolio aus diesen wichtigen Strategien dann alles oder viele davon drin sein?
Also wir werden uns auf Buyouts fokussieren, weil die eher reifer Unternehmen sind. Buyout-Firmen oder Buyout-Private-Equity-Managers haben auch in der Regel einen sehr langen Track-Record. Das heißt, es ist sehr attraktiv für Retail-Investoren zum Beispiel, weil mit einem langen Track-Record hat man auch eine sehr starke Downside-Protection. Weil in Private Equity sagen wir, das ist ein bisschen Darwinian, oder? Wenn einen Private Equity Manager einen schlechten Fonds hat, können sie dann den nächsten Fonds nicht raisen und die sterben dann aus. Das heißt, wenn man einen Private Equity Manager hat mit der Nummer 10, 11, 12 dahinter, weiß man, dass sie über 15, 20 Jahre schon einen starken Track Record gehabt haben.
Vielleicht zum Abschluss nochmal Richtung Technologie gefragt. Du hast vorhin schon mal auch so die Buzzwords erwähnt. Künstliche Intelligenz, gibt es auch viele andere Zukunftstechnologien, in die Private Equity sehr früh investiert, weil sie als wissen natürlich, da sind auch die Wachstumschancen besonders groß. Wie spielt das eine Rolle aus deiner Sicht? Ist das einer der großen auch Renditetreiber dann letztendlich des Private Equity Segments, dass man da früh dabei ist in wichtigen technologischen Entwicklungen?
Ja, also auf jeden Fall. Also wenn man zurückdenkt an die Riesengeschichten von den IPO-Markt, das sind auch die extrem große Rendite macht man bei Firmen, wenn die noch in private Hände sind. Wenn der Firma dann öffentlich geht oder ein IPO macht, dann ist die Uptick auf den Stock Market viel flacher. Und deswegen die Innovation passiert eigentlich, wenn der Firma noch in Privathänden ist. Und nur als Beispiel, also das habe ich früher erwähnt, der Sam Altman von OpenAI, das war in den letzten Wochen in den Medien, der will schätzungsweise 7 Billion Dollar oder auf Englisch ja. 7 Trillion, oder? In den Aufbau eines Netzwerks von Chipfabriken investieren, um das Wachstum von AI zu fördern. Und OpenAI ist natürlich ein Unternehmen, ja. der im Privatbesitz ist. Das heißt, wenn man von diesen OpenAI große ja. Change auch einen Impact haben will, dann muss man eigentlich über ein Venture Capital Fonds hineingehen.
Okay, also möglichst sehr, sehr früh schon vor der vor dem Börsengang einsteigen. Wie natürlich, alle wollen natürlich in die Google, in die Apple, in die Amazon, als nur nach der Garage gegründet wurde, einsteigen, aber wissen natürlich alle, das ist genau. eine sehr kleine Chance zu finden, aber es gibt sie natürlich und sie wird es auch weiterhin geben.
Genau, hindsight ist natürlich 2020, aber was man natürlich sagen kann, ist, wie früher gesagt, also man arbeitet im Venture Capital Bereich mit einem erfahrenen Manager ja. zusammen. Also das heißt, man muss selber die Gewinner nicht suchen. Ja. Man arbeitet zusammen mit einem Venture Capital Fonds, die das schon 20 Jahre lang macht. Und die kennen sich schon aus und haben ein bisschen eine Ahnung, was in der Zukunft kommen wird. Also hat man einen guten, vertrauten Partner.
Okay, das war ein gutes Schlusswort. Molly, vielen Dank für die sehr interessanten Ausführungen.
Vielen Dank, Joachim. Hat mich sehr gefreut.
Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn dir das gefallen hat, dann abonnieren Sie uns gerne. Hedgework Talks, Sie wissen, wie das geht. In der App auf dem Desktop gerne auf den Knopf drücken. Und dann hören wir uns gerne in 2 Wochen wieder mit einer neuen, interessanten Folge rund um alternative Investments beim Hedgework Talk. Auf Wiedersehen. Tschüss.
Tschüss.